Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Auf eine Tasse Kaffee mit. Und heute sitzt mir gegenüber die Julia. Julia ist bei uns der Theaterpädagogin. Wer unseren Podcast hört, der hat sie vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört. Aber jetzt ist sie nicht in ihrer Funktion als Theaterpädagogin bei uns, sondern als Privatmensch, damit wir sie ein bisschen kennenlernen können. Hallo Julia, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf beim Podcast.
So, was machst du denn bei uns an der JUB? Erzähl doch mal.
Also an der JUB habe ich angefangen als Theaterpädagogin, also als nur Theaterpädagogin und habe dann jetzt vor, ich glaube knapp 2 Jahren, habe ich dann die theaterpädagogische Leitung auch übernommen. Das heißt, ich leite das kleine Theaterpädagogik-Team und bin aber auch noch als Theaterpädagogin nebenher dann unterwegs.
Jawohl, der Weg in die Theaterpädagogik, der kann sich ja vielseitig gestalten.
Das stimmt.
Es gibt ja das direkte Studium Theaterpädagogik, es kommen Leute über Theaterwissenschaften, über normales Pädagogikstudium. Wie sah das denn bei dir aus?
Durch einen Zufall tatsächlich. Ganz ursprünglich wollte ich was mit Literatur machen. Das ist ja auch das Thema, was ich mir für heute noch ausgesucht habe. Ich wollte ganz ursprünglich Buchhändlerin werden. Und dann habe ich mich aber doch für ein Studium entschieden mit Germanistik. Dann brauchst du noch ein Zweitfach, also immer ein Nebenfach. Und dann habe ich gesagt, naja, Theater hat mich auch schon immer interessiert. Bin schon immer gerne ins Theater gegangen. Theaterwissenschaft im Beifach gehabt. Und dann irgendwann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in der Theaterpädagogik am Theater. Musste Zeit überbrücken, bis die Bachelorarbeit fertig war. Und dann hat mich die Theaterpädagogik so überzeugt, dass ich dann neben dem Master noch gesagt habe, ich mache die Ausbildung dazu. Und das war dann mein Ding. Also ich bin dann von der Literatur vom Hauptberuflichen weg und in der Theaterpädagogik hängen geblieben und bin da noch sehr happy mit.
Und die Ausbildung zur Theaterpädagogin, die läuft dann parallel zum Beruf oder parallel zum Studium?
Genau, also das ist berufsbegleitend, also die ich gemacht habe. Es gibt da verschiedene Modelle, das ging dann über 2 Jahre und ich habe dann meinen Master nebenher gemacht und das war dann ein Wochenende im Monat und verschiedene Intensivwochen. Und ich habe das in Neuss gemacht, das ist bei Düsseldorf in der Nähe, und bin dann immer hingefahren und habe dann da an der Schule immer ein komplettes Wochenende gehabt, genau.
Und du trauerst der Literatur nicht hinterher?
Manchmal überlege ich mir schon, wie mein Leben gewesen wäre, wenn ich doch Buchhändlerin gewesen wäre oder in den Verlag gegangen wäre, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich habe die Literatur für mich einfach privat, liebe ich das und habe auch überlegt, ob ich Dramaturgin werden soll tatsächlich. Das war auch mal also auf dem Schirm. Aber Theaterpädagogik ist genau das, was ich gerne mache und das ist voll mein Ding. Also ich kriege das alles unter einen Hut und das ist voll meine Berufung auf jeden Fall.
Ja, mit Germanistik und Theaterwissenschaften ist der Weg in die Dramaturgie ja zumindest nicht gänzlich versperrt.
Genau, also das war schon an der Überlegung. Ich habe dann auch verschiedene Hospitanzen gemacht und habe dann aber gemerkt, ich vermisse die Theaterpädagogik. Ich vermisse dieses Aktivsein und mit jungen Menschen zu arbeiten. Und dann war klar, okay, dann möchte ich weiter in die Richtung. Habe aber natürlich jetzt auch immer mal wieder Textarbeit und so. Also es ist schon auch ein bisschen bedient, zumindest bei der JUB, weil wir ja auch ein kleines Team sind und da macht man ja immer mal vieles mit.
Das stimmt, aber der klassische Dramaturg verbringt, glaube ich, schon nochmal deutlich mehr Zeit in Gedanken hinterm Schreibtisch bei der Erstellung von Sekundärliteratur und Begleitmaterial für das Publikum.
Das stimmt.
Aber dann lass uns doch gleich mal auf das Thema kommen, was du mir genannt hast und ja scheinbar auch ein großes Hobby oder Thema in deinem Leben, und zwar die Literatur. Ganz platt vorab, was braucht ein gutes Buch?
Das ist aber eine ganz fiese Frage. Boah, das überrascht mich jetzt. Was braucht ein gutes Buch? Also wenn wir von einem Roman ausgehen, also von der Belletristik, braucht es für mich etwas, was ich noch nicht kenne. Also ich mag es einfach, wenn ein Roman mir eine Welt offenlegt, die ich noch nicht kenne. Also das heißt, eine Empathiefähigkeit stärken kann oder eine Sensibilisierung für ein Thema oder für Zustände oder eine Kultur, die ich noch nicht kenne. Das finde ich toll. Also wenn eine Figurenarbeit zum Beispiel gut funktioniert oder man einfach auch erkennt, wie leben Menschen miteinander. Das kann auch ein Fantasy-Roman sein. Ne? Das kann auch ein Roman sein aus einem anderen Kulturkreis, wo ich einfach denke, ah, guck mal, interessant, wie da das Zusammenleben funktioniert. Und wenn ich da was Neues mitnehme, dann ist es für mich ein großer Gewinn.
Hast du ein Genre, in dem du dich am meisten zu Hause fühlst? Oder ist es phasenweise oder auch vielleicht jahreszeitenabhängig? Liest du im Sommer anderes als im Winter?
Also früher habe ich viel mehr Fantasy tatsächlich gelesen. Also da gab es schon einige Romane, die ich cool finde. Also auch gerade was die Jugendliteratur anbelangt. Mittlerweile tatsächlich mehr neuere Literatur. Also das, was aktuell auf den Markt kommt. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich merke, okay, da bin ich doch ein bisschen wieder festgefahren. Also ich möchte es auch wieder eröffnen, nochmal mit diverser gestalten. Ich lese wahnsinnig gerne japanische Literatur, also von japanischen AutorInnen. Das finde ich super spannend, weil das ein ganz anderer Kulturkreis ist, der mir einfach fremd ist, weil ich da nicht wohne, nicht aufgewachsen bin. Genau, und ich habe angefangen, mehr Literatur von Frauen zu lesen, ganz bewusst, also von AutorInnen, weil ich gemerkt habe, dass weder in meinem Deutschleistungskurs noch in meinem Germanistikstudium ich jemals eine einzige Autorin gelesen habe. Und dann war irgendwann so der Moment, als dann dieser Autorenschuber von der SZ kam, wo ich dann dachte, okay, warte mal kurz. Und dass die Weltliteratur bedeutet, dass 10 weiße Männer oder überwiegend weiße Männer ihre Bände da veröffentlichen, wo sind denn da die Frauen in der Literatur? Und das ist auch interessant, wenn man darauf den Fokus dann legt.
Das hattest du ja mir auch als Thema genannt, das so stimmt. Literatur von Autorinnen. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, man kennt doch einige Autorinnen. So, ne? Auch im deutschen Rahmen ist mir, die hast du tatsächlich auch genannt, aber die kam mir auch sofort in den Kopf. Julie C. natürlich, eine groß Bekannte, hatte jetzt, glaube ich, auch Literatur, die im Abiturkontext eine Rolle gespielt hat.
Genau, mit Corpus Delicti.
Genau, aber wenn man dann weiterdenkt, hast du total recht. Und dann wird es ganz schnell irgendwie dünn. Hast du, liegt irgendwo nahe, aber eine Idee, woran es liegt?
Na, wenn ich mir überlege, wir haben im Deutschunterricht hatten wir die einzelnen Epochen, also wir haben mit dem Sturm und Drang angefangen und haben uns dann vorgearbeitet bis zur Neuzeit oder bis zu der Jetztzeit. Und viele Frauen dürfen ja gar nicht veröffentlichen. Also in vielen Epochen, also jetzt von der deutschen Literatur ausgehen, weil ich ja auch Germanistik studiert habe, Frauen durften ganz lange nicht veröffentlichen, die waren gar nicht bekannt oder haben unter dem Namen ihres Mannes veröffentlicht oder unter einem Pseudonym. Also das heißt, da wird auch schon eine Ausgrenzung betrieben einfach. Es gibt natürlich auch Autorinnen, die man kennt, also jetzt oft, also global gesehen aus verschiedenen Epochen, aber das ist sehr rar. Und dann wirklich los geht es dann erst so ab dem 20. Jahrhundert, so ab der, also um die Jahrhundertwende. Und da kommt es immer mehr auf, aber in den 50er Jahren, das ist nämlich auch so ein Problem, kam dann der Begriff Frauenliteratur auf. Der hat einen ganz klaren Stempel, wo ich mich bis heute frage, was bedeutet das? Es wurde dann halt so ein bisschen abgetan, als Frauen können keine Literatur schreiben oder das ist nicht gewichtig genug. Die können die Themen der Weltliteratur nicht oder die Themen der Welt nicht erfassen. Und das ist halt falsch, das stimmt einfach nicht. Ja, genau. Und dann schenkt man ihnen einfach zu wenig Beachtung. Also wie gesagt, in meinem Germanistikstudium, ich hatte keine einzige Autorin. Und das finde ich krass für ein Germanistikstudium, dem ja irgendwie erstmal alles offen steht auch, Literatur.
Ist natürlich auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ne? Dass männliche Autoren sind die, die gerade auf dem Markt sind. Das sind die, die dann in den Buchhandlungen ausliegen, dann wiederum die gekauft sind und dann sagen die Verleger, ja haha, aber die Frauen werden auch nicht gelesen. Aber wie sollen sie gelesen werden, wenn sie in den Buchhandlungen auch nicht ausliegen? Hast du eine Idee, wie man dem entgegenwirken könnte? Also an der Historie können wir nichts mehr ändern, dass vergangenen Epochen keine Frauen geschrieben und gelesen wurden. Das wird schwierig. Aber wie können wir das denn in der Zukunft gestalten?
Na, es hat was mit Sichtbarkeit zu tun auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt in den Buchladen reingehe und da liegen dann aktuelle Romane. Und ich sage jetzt mal nicht eine Bestsellerliste, sondern einfach wirklich Romane, die aktuell relevant sein sollen. Und ich habe da überwiegend nur Romane von Männern liegen. Ist es ja eine andere Sichtbarkeit, wie wenn ich überwiegend Romane von Frauen liegen habe. Das ist das eine. Den anderen Gedanken, den ich auch gerade hatte, ist mehr lesen. Also warum in einem Germanistikstudium nicht auch mal eine Autorin behandeln? Das habe ich mich bis heute gefragt, weil das erklärt sich mir einfach nicht.
Also eine bewusste Entscheidung, gezielt eine Autorin zu wählen.
Genau, absolut. Und natürlich auch dann die Lage, mit welche Romane rezensiere ich überhaupt? Also es ist auch noch überwiegend, sind es Männer, die tatsächlich rezensiert werden. Das heißt, da ist schon auch gar kein Bewusstsein da, weil wenn der Roman von einer Frau nicht beachtet wird, dann lese ich das vielleicht auch nicht und habe kein Augenmerk darauf, dass es das gibt.
Mein Gefühl war auch, als ich jetzt im Zuge der Vorbereitung auf das Gespräch heute nachgedacht habe, dass es in der Kinder- und Jugendliteratur mehr Frauen gibt. Zumindest sind mir da mehr eingefallen. Natürlich Astrid Lindgren, ganz großes Beispiel, aber dann auch zum Beispiel Cornelia Funke, die natürlich da eine große Rolle spielt. Dann J.K. Rowling, die wir haben, wenn man Harry Potter jetzt mal im Jugend Segment ansiedelt. Ist es auch was, dass Frauen da tendenziell eher die leichte Literatur zugetraut wird noch?
Ich habe leider keine Zahlen dazu, also das kann ich dir so nicht beantworten. Es ist vielleicht aber auch ein Bauchgefühl, ne? Also ja, wenn ich mir angucke, auch im Deutschunterricht, in der Literatur ab 45, wo das dann aufkam mit dem Begriff Frauenliteratur, auch da haben wir keine einzige Frau gelesen und es wäre einfach gewesen, eine Marlene Haushofer zu behandeln im Deutschunterricht oder Ingeborg Bachmann. Haben wir nicht getan. Ne, weil dann doch immer so noch der Touch ist, na, Frauen, das ist immer sehr gefühlvoll. Und ich muss dazu sagen, auch wenn man hier zum Beispiel in die Stadtbibliothek geht, die eine wirklich tolle Sammlung haben an Romanen, an Belletristik, nach AutorInnen halt von A bis Z, gibt es auch die Bereiche zum Beispiel Familie und Beziehungen, Krimi, historische Romane. Es gibt aber auch die Kategorie Frauen. Und ich verstehe bis heute nicht, was da drunter zu verstehen ist. Also ich stehe dann immer davon und denke mir, ja, es sind ansprechende Romane, aber warum betitelt man das mit der Kategorie Frauen? Also ist das von Frauen nur geschrieben? Soll das nur Frauen ansprechen? Welche Themen? Also das ist, glaube ich, was, worüber man einfach viel mal nachdenken soll. Und ob das jetzt im Kinder- und Jugendbereich verstärkt ist, kann ich nicht beantworten. Ich habe keine Zahlen, aber ja, man hat, glaube ich, doch immer oft das Gefühl, auch wenn es um Weltliteratur geht, da sind Männer vertreten.
So. Durch diese Kategorisierung schließt man dann ja möglicherweise auch wiederum potenzielle Leser, jetzt ganz bewusst die männliche Form, aus und sorgt damit schon fast wieder dafür, dass es auch eine eigene Gruppierung irgendwie bleibt und nicht in die ganz normale Mainstream-Literatur übergeht.
Absolut, natürlich. Ne, weil wenn ich da stehe und ich fühle mich da nicht angesprochen von der Kategorie, weil es gibt auch zum Beispiel keine Kategorie Männer.
Nee, richtig.
Jetzt in der Stadtbibliothek oder auch bei dem Autorenschuber, den die SZ dann gemacht hat. Das kann die gerne machen. Also ich finde es ja einfach sich auch irgendwann cool zu sagen, okay, aus der Sicht einer männlichen Perspektive machen wir die 10 Romane. Aber warum gibt es das nicht auch für eine Frauenperspektive? Weil Frauen haben auch, auch die Sicht auf die Welt. Und das finde ich spannend, wenn man dann so drüber nachdenkt und mal überlegt, okay, was habe ich eigentlich für Werke gelesen? So, ist das überwiegend Männer, Frauen, wie auch immer?
Da wird wahrscheinlich doch den meisten auffallen, dass sie hauptsächlich Männer gelesen haben oder Männer im Schrank stehen, die man lesen möchte, um dem entgegenzuwirken. Du hast mir ein paar Autorinnen genannt als deine Highlight-Autorinnen. Donna Tartt hast du genannt, Marlene Haushofer, Julia Frank und, wo wir schon gesprochen haben, Juli C. Wenn wir jetzt mal auf einzelne Werke von denen oder auch anderen Autorinnen gehen, 3 Bücher, die jeder gelesen haben sollte, jetzt müssen nicht Frauen sein, wäre natürlich jetzt im inhaltlichen Kontext dieses Gesprächs schön, wenn es Autorinnen wären. Und warum sollte man sie gelesen haben?
Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht bei die Frage, weil ich habe tatsächlich auch überlegt, was mein Autorinnen-Schuber wäre mit 10 Werken. Ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, weil ich
brauchen ja auch nur 3.
Ja, genau, eben, ich weiß. Schwierige Frage. Also wenn ich jetzt mal vom deutschen Kontext ausgehe, weil ich einfach Germanistik studiert habe und jetzt mal ganz bewusst auch japanische Literatur, skandinavische oder auch die polnische mit Olga Tokarczuk außer Acht lasse. Und aus dem deutschen Kontext finde ich von Julia Frank die Mittagsfrau, die einfach ein wahnsinniges Epos über deutsche Geschichte geschaffen hat damit. Juli C.'s Spieltrieb, der einfach sich mit der Frage Schuld, nicht schuldig, heiligt der Zweck die Mittel auseinandersetzt. Und von Marlene Haushofer die Wand, weil das ganz gut auch die Isolation von Frauen in der Gesellschaft verdeutlicht. Das wären die 3.
Das wären die 3. Auch in der Reihenfolge oder?
Die Reihenfolge ist gerade wahllos gewählt.
Da könntest du auch keine Einordnung vornehmen.
Nee, habe ich für mich auch noch nicht. Also wie gesagt, ich bin noch nicht bei 10 Titeln und möchte denen auch gar keine Priorisierung geben tatsächlich.
Jetzt habe ich letztens gelesen, dass allgemein die Verkaufszahlen von Büchern wieder ein bisschen nach oben gehen, was sehr schön ist. Es war ja so ein bisschen, ich sag mal, eine Flaute. Es ging ja eher nach unten, dass weniger gelesen wurde. Für alle, die vielleicht von unseren ZuhörerInnen noch nicht so viel lesen oder dem noch nicht so offen gegenüberstehen, was kann ein Buch, was ein Film oder eine Serie nicht kann?
Entschleunigen. Ich erwische mich auch, selbst dass ich gerne abends da sitze und einen Film gucke oder eine Serie, weil man kann sich gut berieseln lassen. Aber wenn ich eine Geschichte lese, egal was für eine Geschichte, das ist ja jedem auch selbst überlassen, worauf er oder sie Lust hat, dann entschleunigt das, weil ich brauche viel länger, um mich mit den Themen und mit den Handlungssträngen, den Figuren auseinanderzusetzen. Und da einzutauchen und das mal so ganz entspannt eine Stunde, das ist schon schön. Danach fühlt man sich manchmal ein bisschen geerdeter, finde ich.
Das ist doch ein herrliches Schlusswort, denn gleich, und zwar in dieser Sekunde, klingelt der Timer. Das waren schon
Punktlandung.
15 Minuten, als wäre es geplant gewesen.
Als hätten wir eine Zeit gestoppt.
Das war doch eine wunderbare Einladung, mal wieder in eine Buchhandlung oder eine Bücherei
Bibliothek
zu gehen.
Auf jeden Fall.
Genau, sich ein Buch auszuleihen oder eins zu kaufen oder es auf den E-Reader zu lesen, wie man auch immer möchte. Herzlichen Dank, Julia, dass du uns diesen Einblick gewährt hast und schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.